Welche deutschen Politiker könnten noch in die Epstein-Affäre verwickelt sein? Die AfD will jetzt Aufklärung. Und so lief es heute im Bundestag. Zerbrechen die alternativen Medien in Deutschland und Österreich am Krieg im Iran? Sicher ist, seit dem Angriff der USA und Israels sind auch die oppositionellen Journalisten in Aufruhr. Und keineswegs einer Meinung. Im Gegenteil, News von Julian Reichelt verteidigt die Luftschläge vehement. Den wahren Grund dafür enthüllen wir heute in den Nachrichten auf 1. Wird die Schweiz jetzt an die EU angeschlossen? Wie viel Freiheit und Souveränität bleiben in der Eidgenossenschaft noch? Brisanter Kommentar aus der Schweiz. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir zu unserem Schwerpunkt kommen, zunächst wichtige Meldungen vom Tag. Die Epstein-Affäre im Bundestag untersuchen lassen will jetzt die AfD. Heute wurde erstmals über den Antrag beraten. Dazu sagte der AfD-Bundestagsabgeordnete Götz Frömming gegenüber auf 1.
Das war ja nun die erste Beratung hier im Plenum. Insofern haben wir noch nicht in der Sache abgestimmt, sondern den unseren Antrag jetzt erstmal überwiesen, interessanterweise mit den Stimmen der übrigen Parteien an den Auswärtigen Ausschuss. Finde ich auch bemerkenswert, so nach dem Motto, das hat ja mit Deutschland alles gar nichts zu tun. Wir hätten das lieber im Innenausschuss sehen, weil da kommen Sachen hin, wo es eben auch um Kriminalität geht und Kriminalität auch in Deutschland geht. Und davon müssen wir, glaube ich, hier auch reden.
Neben der SPD seien noch Politiker weiterer Parteien betroffen.
Wir reden eben jetzt auch davon, dass es also auch Verbindungen gibt auch zu CDU-Politikern. Wir haben beispielsweise auch auf Landesebene ganz enge Verbindungen zwischen einer CDU-Landtagskandidatin und Unternehmerin, die mit einem engen Freund und auch Mittäter offenbar von Jeffrey Epstein, nämlich mit dem Henry Jarecki, in sehr engem Austausch stand und schon mal genauer wissen wollen, gab es irgendwelche Gegenleistungen gegen die hohen Geldzahlungen von Epstein oder seinen Leuten, die ihn umgeben. Ja, sie sind ja als Mäzene aufgetreten, haben viele Dinge finanziert, ja, wo man sagt, eigentlich ja gute Sachen. Man sieht auf der anderen Seite, wie abgrundtief böse diese Leute waren, muss man sich fragen, sind das wirklich diese selbstlosen Mäzene gewesen? Oder haben sie nicht doch diese Aktivitäten dann verbunden mit einem eigenen wirtschaftlichen Interesse? Und sei es nur, dass man Einfluss hat auf bestimmte Politiker oder andere Leute.
Eine parlamentarische Aufklärung der Epstein-Affäre ist in Deutschland nicht in Sicht. Der Pedoskandal kann also nur von unten aufgearbeitet werden. Durch das Volk und durch unabhängige Medien. Wir bei auf 1 sind nur unseren Zusehern verpflichtet und daher auch Themen, die Ihnen am Herzen liegen. Damit das so bleiben kann, unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende. Unter www.auf1.tv unterstützen. Im Wiener Bezirk Favoriten ist es am Dienstagnachmittag zu einer Messerattacke direkt vor der Keplerkirche gekommen. Nach Angaben der Polizei stach ein bisher unbekannter Täter sein Opfer mit einem Küchenmesser nieder, inmitten der Waffenverbotszone. Wie die Beamten gegenüber auf 1 bestätigten, ist der Verletzte gerade einmal 20 Jahre alt. Der Grad seiner Verwundungen war so schwer, dass man ihn zunächst ins künstliche Koma versetzen musste. Inzwischen konnte er aber von der Polizei befragt werden. Der Täter konnte bisher nicht gefasst werden und das, obwohl die Polizei am selben Tag eine Schwerpunktaktion gegen Jugendkriminalität in dem Bezirk durchgeführt hatte. Die Behörde ließ unsere Fragen zu Staatsbürgerschaft und Herkunft der Beteiligten offen. Bei dem Bezirk Favoriten handelt es sich jedenfalls um eines der gewaltreichsten und am stärksten migrantisch geprägten Viertel in Wien. Der Krieg gegen den Iran sorgt inzwischen auch unter deutschen Alternativmedien für Streit. Das Thema legt einen tiefen Riss offen zwischen verschiedenen Journalisten und Plattformen. So lehnt etwa auf 1 die Angriffe auf die Islamische Republik deutlich ab. Dagegen unterstützt das Portal News von Julian Reichelt die Attacken Israels und der USA. Bereits gestern sprach ich mit auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet und Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens über die Rolle von News. Denn, so ihre These, zwischen dem Portal, der Bild-Zeitung und auch der CDU gäbe es enge Verbindungen.
Ich glaube, es war eine strategische Entscheidung. Das ist jetzt eine Vermutung. In jedem Fall wird er nach wie vor von der Bild-Zeitung mit Samthandschuhen angefasst, obwohl er in gewissen Punkten bezüglich AfD oder Islamisierung ja knallharte Aussagen und völlig richtige Aussagen macht und auch in der Analyse völlig richtig liegt, was die korrupte Politik und die unfähige Politik betrifft. Aber die Bild-Zeitung hat ihn noch nie attackiert. Im Gegenteil, es gibt ständig Austausch von Informationen. Man bekommt das ja mit, wenn man das als Medienbeobachter ansieht. Und ich glaube deswegen, dass er nach wie vor Teil dieser ganzen Gruppe ist und deswegen passt auch diese Kampagne, da passt wunderbar aufeinander abgestimmt dazu.
Ich meine, wenn man sich die Medienlandschaft ansieht, das ist ja ein Kommen und Gehen und man tauscht sich gegenseitig aus und das kann sogar sein, dass Julian Reichelt da, ihm wurden ja persönliche Dinge vorgeworfen, dass er da irgendwie zu weit gegangen ist, dass er vielleicht auch in dieser Position nicht mehr haltbar war. Aber das, was er gemacht hat, das machen ja viele. Da gehen Leute vom Spiegel zur Bild-Zeitung und wieder zurück. Also wir sehen eine Art Medienfilz in Deutschland, die sogenannten Leitmedien, die sich nur untereinander austauschen, die bestimmte Rollen und Aufgaben dann auch entsprechend erfüllen, die miteinander natürlich vor oder hinter den Kulissen agieren. Und News, was oder News, sage ich immer, aber sie schreiben sich ja so, hat natürlich eine bestimmte Aufgabe zugewiesen bekommen, nämlich den der Scheinopposition, das, was die Bild-Zeitung so offen nicht machen kann. Da war ja der richtige Mann, ob er geschickt wurde oder gar frei war. Egal.
Das Ergebnis ist das gleiche. Sie spielen Ping-Pong, sie spielen sich die Bälle zu und sie bearbeiten unterschiedliche Zielgruppen. Ja. Julian Reichelt mit einer sehr oppositionellen Herangehensweise. Aber hinter Julian Reichelt steht ja bekanntermaßen ein der CDU nahestehender Millionär, der ihn sponsert. Man spricht von 10 Millionen Jahresbudget. Damit kann man so ein Projekt schon schön aufbauen. Julian Reichelt hatte ein Millionengehalt bei der Bild-Zeitung. Ich glaube, es entspricht nicht seinem Charakter, dass er das jetzt alles ehrenamtlich macht. Aber das Ergebnis zählt und man muss ja anerkennen, was hier mit News aufgebaut wurde. Aber das Ergebnis zählt. Im entscheidenden Moment fällt er der AfD in den Rücken. Im entscheidenden Moment betreibt er Kriegshetze.
Das vollständige Gespräch über News und Julian Reichelt finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Der Iran und die Medien. Über das Thema sprach Martin Müller-Mertens auch mit dem Chefredakteur von Report 24, Florian Machel.
Herr Machel, einige alternative Medien berichten, ich würde nicht sagen pro Iran, aber zumindest gegen den Krieg. Andere, ich glaube auch Report 24, hatte ja Verständnis für die Haltung der Amerikaner und Israelis. Ich hoffe, dass ich Ihr Blatt da richtig interpretiere. Sehen Sie eine Spaltung in der alternativen Medienlandschaft?
Ja, das Thema ist perfekt geeignet dazu, um zu spalten und viele nutzen das auch. Ich glaube, wir dürfen einen Fehler nicht machen in den alternativen Medien. Wir dürfen uns nicht verengen lassen auf einen Meinungskorridor, so wie es die Öffentlich-Rechtlichen machen. Da gibt es eine vorgeschriebene Meinung und jeder muss folgen. Das dürfen wir nicht tun. Ich glaube, bei diesem Konflikt sind einige in die Falle getappt, dass sie wirklich sehr einseitig in eine Richtung gehen. Ich persönlich habe zum Beispiel von allen Seiten es mittlerweile Interviews geführt, mit Menschen gesprochen, das ist auch sehr interessant. Man muss sich auch primär, glaube ich, die Frage stellen, wie weit betrifft uns dieser Konflikt in Österreich, in Deutschland? Und hier denke ich, dass manches überbewerten. Ja, es ist trotzdem ein Konflikt, der sich 4000 Kilometer in Entfernung abspielt. Österreich ist militärisch keine Macht. Deutschland könnte vielleicht irgendwo mitspielen. Das will ich jetzt gar nicht beurteilen. Aber tatsächlich sind es ganz andere Spieler, die sich dort austoben. Und man kann natürlich als General vom Klodeckel aus, sage ich immer, ganz kluge Meinungen von zu Hause da einbringen. Aber ob das wirklich so klug ist, das wage ich zu bezweifeln. Und dass wir uns jetzt gegenseitig die Köpfe einschlagen, ob das jetzt soziale Medien sind, ob das alternative Medien sind, ob das unter den Followern der alternativen Medien ist, das ist nicht besonders klug. Wir müssen schauen, dass wir nicht blind einem Propheten nachlaufen. Und es laufen so viele Propheten herum. Ja. Und ich will da jetzt auch besondere Wirtschaftspropheten nennen in unserer Alternativszene. Beobachten Sie doch, was diese 20 Jahren sagen. Nächstes Jahr geht alles unter und der Euro wird crashen und Finanzkrise. Es ist nie passiert. Und diese Leute sind die lautesten jetzt wieder, die ganz genau wissen, was im Iran los ist, was die USA will, was Israel will. Sie hatten aber bisher schon nie recht. Und ich kann es nicht blind diesen Leuten nachlaufen, sondern ich muss mein Hirn einschalten. Dafür haben wir diese alternativen Medien gegründet, dass ich alle Seiten betrachte und mir dann klug selbst eine Meinung bilde, aber auch verstehe, wie wichtig es für mich ist. Und ich glaube, dass dieser Iran-Konflikt nicht so wichtig ist, dass ich mich in Österreich mit meinen Nachbarn zerstreiten muss.
Und auch dieses Interview finden Sie vollständig unter www.auf1.tv. Auch andere alternative Medienmacher verfolgen die Debatte um den Iran-Krieg sehr genau. Einer von ihnen ist der Aufdecker-Journalist Oliver Janich. Im Gespräch mit Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet zeigte er sich entsetzt über die Reaktionen in Teilen der Szene.
Ich bin ja entsetzt, was los ist. Also ich hätte es nicht gedacht. Also ich habe gedacht, das muss ja jeder doch schauen. Wir reden jetzt schon seit Jahren davon, dass die den Iran angreifen wollen. Dann greifen die den Iran an und die Hälfte, ich weiß nicht, wie viel es sind, brechen in Jubel aus. Ich sage, aber was ist denn hier los? Und das ist das Positive. Die Spreu trennt sich vom Weizen. Wir sehen jetzt, auf wen wir uns verlassen können.
In der vollständigen Sendung mit Oliver Janich geht es außerdem um Armageddon, Purim und Messias-Erwartungen rund um den Iran-Krieg. Das Interview finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Die USA haben in den ersten 4 Tagen des Krieges militärisches Gerät im Wert von fast 2 Milliarden Dollar verloren. Das meldet die türkische Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf eigene Analysen. Allein der Verlust einer Radaranlage in Katar soll demnach rund 1,1 Milliarden Dollar gekostet haben. Hinzu komme die Zerstörung von 3 US-Kampfflugzeugen. Sie wurden versehentlich von der kuwaitischen Luftabwehr abgeschossen. Der Schaden summiert sich laut Bericht auf weitere 282 Millionen Dollar. Bei der Anpassung der französischen Nukleardoktrin wird Deutschland womöglich die Atomstreitkräfte seines Nachbarstaats zu einem erheblichen Teil finanzieren. Das deutete der französische Präsident Emmanuel Macron in seiner jüngsten Grundsatzrede an. Zwar verbittet sich Macron jegliche direkte Finanzierung seiner Kernwaffenproduktion. Gleichzeitig betonte er, dass er finanzielle Unterstützung für den konventionellen Rahmen der Nuklearkräfte einfordere. Gemeint sind damit etwa Forschungsprogramme, die Bereitstellung von Infrastruktur oder gemeinsame Übungen. Wörtlich sagte Macron: Die strategische Flankierung besteht darin, gemeinsam mit unseren europäischen Partnern Schlüsselkapazitäten zu entwickeln. Deutschland hat bereits zugesagt, sich an entsprechenden Programmen zu beteiligen. Beobachter sehen darin einen geschickten Schachzug. Frankreich behält die alleinige Kontrolle über sein Arsenal, lässt sich die nötige Technik aber von außen bezahlen. Deutschland komme dabei einmal mehr die Rolle des Zahlmeisters zu. Wird die Schweiz jetzt an die Europäische Union angeschlossen? Ein entsprechender Vertrag wurde am Montag von SVP-Bundespräsident Guy Parmelin unterzeichnet. Durch das Vertragspaket des Bundesrats mit Brüssel soll die Schweiz automatisch EU-Recht übernehmen und etwa mehr Migranten ins Land lassen. Auch bei Volksentscheiden und Gesetzesänderungen hätten EU-Richter künftig das letzte Wort. Auf1-Korrespondent Stefan Töni analysiert die Lage in seinem Kommentar.
Für die einen ist es das Schweiz-EU-Abkommenspaket, für die anderen ein Unterwerfungs- oder Anschlussvertrag. Seit die Schweiz 1992 den Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum mit einem Volksentscheid mit 50,3% Nein-Stimmen abgelehnt hat, wird das Verhältnis der Eidgenossenschaft zu Europa mit bilateralen Abkommen geregelt. Zuletzt wurde ein umfassendes Vertragspaket zwischen der Schweiz und der EU 2004 unterzeichnet. Das sogenannte bilaterale Abkommen 2 legt seit damals Regeln für Migration, Wirtschaft, Asyl, Landwirtschaft und so weiter zwischen der Schweiz und der EU fest. Und nun, nach gut 20 Jahren, sollen in einem neuen Abkommen neue Regeln festgelegt werden. Und zwar massiv zugunsten der EU und auf Kosten der Schweiz. Denn das neue Abkommen sieht vor, dass die Schweiz fortan automatisch sämtliche neuen EU-Gesetze übernimmt, außer denjenigen, die den Lohnsektor betreffen. Die Schweiz hätte zwar immer die Möglichkeit, eigene Anpassungen vorzunehmen bei sämtlichen Regelungen oder Widerspruch einzulegen, die letztgültige Regelung würde jedoch bei einem EU-Schiedsgericht liegen. Ebenso müsste die Schweiz beispielsweise bei einem Migrationsstopp konkret nachweisen können, dass ein konkretes Problem im Land auf die EU-Zuwanderung zurückzuführen ist. Und wie genau solche Beweise denn erbracht werden sollen, ohne dass ein EU-Entscheidungsträger die einfach abweist, ist auch völlig unklar. Und die EU hätte ebenso vertraglich geregelt die Möglichkeit, bei widersinnigem Verhalten der Schweiz Gegenmaßnahmen einzuleiten. Und deswegen sprechen einige von einem Unterwerfungsvertrag. Und für zusätzliche Brisanz sorgt, dass durch den EU-Vertrag bis zu 700.000 EU-Bürger eine vereinfachte Niederlassungsbewilligung in der Schweiz erhalten könnten. Und auch die Asylregeln würden neu angepasst werden, nämlich durch die automatische Rechtsübernahme an die EU-Gesetze. Und darum nennen andere das Abkommen einen Kolonialvertrag. Und gerade die Migration ist ein politisches Dauerthema in der Schweiz, denn seit Jahrzehnten verzeichnet das Land ein exorbitantes Bevölkerungswachstum, das für viele Probleme sorgt. Der Bundesrat selbst hat dem Abkommen jedoch zugestimmt. Und ausgerechnet der oberste Bundesrat, Bundespräsident Guy Parmalat von der SVP, hat den Vertrag nun unterzeichnet. Seine Partei mobilisiert jedoch zeitgleich zum großen Widerstand gegen das Abkommen. Parmalats Unterschrift für die Unterstellung der Schweiz an Brüssel rechtfertigt er selbst mit dem Kollegialitätsprinzip des Bundesrats als Primus inter pares. Das letzte Wort ist jedoch noch nicht gesprochen und schlussendlich gilt es als nahezu sicher, dass das Schweizer Volk an die Urne gerufen werden wird, um über das Vertragspaket abzustimmen. Und viele Schweizer sowie Parteien und Politiker kündigen bereits an, alles in ihrer Macht Stehende tun zu wollen, um die Inkrafttretung dieses Abkommens zu verhindern.
In der Schweiz gibt es jetzt Forderungen, die mRNA-Spritzen zu stoppen, bis umfangreiche Untersuchungen vorliegen. Eingereicht hat das Moratorium der Nationalrat der Schweizerischen Volkspartei Remi Wüssmann, unterstützt vom Aktionsbündnis Freie Schweiz. Alle Mod-RNA-Injektionen sollten so lange ausgesetzt werden, bis umfassende Daten zu Sicherheit und Wirksamkeit vorliegen. Brisant. In einigen Schweizer Kantonen gibt es bereits Impfpflichten im Falle von Pandemien mit erheblichen Geld- und Freiheitsstrafen. Jetzt will der Wiener Rechtsanwalt Magister Gerold Beneder gemeinsam mit dem Politblogger Lukas Amann eine Privatisierung des Staatssenders ORF erwirken. Warum das? Dazu sagte er gegenüber auf 1.
Stichwort Objektivität. Wird da wirklich eine Information erteilt, also ungefilterte Information, damit sich der Staatsbürger ein Bild machen kann? Oder liegt hier ein gewisses Erziehungsfernsehen vor, insbesondere wenn es um politische, wirtschaftliche Sachen geht, ob man da eine gewisse Meinung nahegelegt bekommt und ob diese Meinung nicht zufälligerweise die gerade die Regierungslinie ist? Ja? Also Meinungsvielfalt, wenn ich mir anschaue, Diskussionsrunden, die fallweise einseitig besetzt sind. Wenn ich mir anschaue, die immer gleichen Experten, die immer gleichen Systemexperten, wo der ORF schon weiß, wie dessen Auffassung ist und was die sagen werden, da stellt sich die Frage, warum werden nicht Experten aus allen möglichen Ecken eingeladen? Warum nicht ein Professor Hadic? Warum nicht ein Professor Sönnigsen? Warum nicht ein Dr. Belski, wo man weiß, dass die vielleicht zu vielen Dingen eine kritische andere Meinung haben, zum Beispiel in Gesundheitsfragen. Und die Überwachung der Staatsgewalten, also wo war diese Überwachung, die österreichische Bevölkerung gestöhnt hat unter den hunderten Corona-Verordnungen, Corona-Gesetzen etc. Also da gibt es vieles, an was man hinterfragen kann und wo es ein Verbesserungspotenzial gibt. Und daher kann man wirklich ernsthaft darüber nachdenken, ob nicht die Information in besseren Händen wäre bei privaten Unternehmen und man den ORF in Teilbereichen oder ganz privatisiert.
Weiter führt die Medienaufsichtsbehörde ComAustria derzeit tatsächlich ein Verfahren gegen den Staatssender ORF. Es droht sogar eine Verurteilung. Worum es genau geht, darüber berichtet Gerold Beneder im vollständigen Interview, exklusiv unter www.auf1.tv. In dieser Woche haben in Deutschland die Wahlen zu den Betriebsräten begonnen. Gleich zu Beginn gab es dabei einen Erfolg für oppositionelle Kandidaten. Im Volkswagenwerk im sächsischen Chemnitz erreichte das Bündnis Freier Betriebsräte 25% der Stimmen. Damit konnte die Liste ihren Stimmenanteil im Vergleich zur letzten Wahl mehr als verdoppeln. Unterstützt wird das Bündnis Freier Betriebsräte von der unabhängigen Gewerkschaft Zentrum. Die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs gegen den Iran könnten verheerend sein. Im Interview des Tages erklärt Ökonom Eike Hamer von Valtier, was auf die Bürger zukommt und wie sie sich schützen können.
Zum einen können wir die Folgen kaum abschätzen. Warum? Die ökonomischen, direkt ökonomischen Folgen könnte man vielleicht noch etwas ermitteln. Das ist zum Beispiel die Folgen, die sich aus einem steigenden Ölpreis ergeben, die sich aus Unterbrechungen oder Eruptionen in den Lieferketten ergeben werden jetzt, weil der Schiffverkehr ja auch nicht mehr richtig funktioniert. Die Schiffe fahren nicht mehr richtig durch, selbst nicht mehr durch den Suezkanal, weil das zu nah an diesem Krisenherd dran ist und so weiter. Aber was noch ein viel, viel größerer Schrecken sein wird, ist, dass wir ja Millionen von islamistischen Kämpfern und Sympathisanten in den Volkswirtschaften der verschiedenen Länder, auch Deutschland, beheimatet haben, die eben sich nicht immer nur ganz friedlich zeigen. Das heißt, dass das Risiko, dass hier mit Terroranschlägen oder dass hier mit anderen fürchterlichen Anschlägen zu rechnen ist, das ist ja ungleich höher gestiegen. Und wenn man das Ganze kombiniert mit der Weigerungshaltung der Politik, der Bevölkerung hier Sicherheit zu garantieren oder alles dafür zu tun, dass die Bevölkerung hier sicher sein kann, dann ist das eine sehr, sehr dramatische Grundsituation. Und das wirkt sich natürlich auf die Wirtschaft aus. Denn wenn ich als Unternehmen nicht mehr sicher sein kann, ob meine Mitarbeiter noch nach Hause kommen oder ob Ängste vorherrschen oder ob irgendwo Sabotagen sind, dass eine große Autobahn gesperrt werden muss oder sich gesperrt hat wegen einer Attacke oder sogar noch Schlimmeres, dass vitale Infrastruktur, nicht nur Nord Stream 2, sondern in dem Fall dann auch unkontrolliert, also durch irgendwelche Schläferzellen in Europa, in Österreich, in Deutschland oder wo auch immer sabotiert werden, dann sind das Risiken, die überhaupt noch gar nicht abzuschätzen sind. Was aber schon abschätzbar ist, dass der Standort Deutschland oder der Standort Europa deutlich an Attraktivität weiter verliert. Denn die hohen Ölpreise kombiniert mit der Sonderabzocke, die Bundesregierung ja auf den Faktor Öl draufschlägt. Ich erinnere nur an die Benzinsteuer, die CO2-Bepreisung, also die Artensteuer und dann das Ganze nochmal mit Mehrwertsteuer getoppt und so weiter. Die hat jetzt schon dazu geführt, dass die Wettbewerbsfähigkeit Europas, insbesondere Deutschlands, massiv beschädigt ist. Und das könnte jetzt der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und das ist dann vergleichbar wie in einer Küche, wo es nur eine Steckdose gibt. Wenn die Politik eben die Zuleitung zu der Steckdose sabotiert und sie nicht mehr funktioniert, dann sind eben viele Küchengeräte nicht mehr benutzbar. Und dann ist vielleicht noch der Herd und vielleicht noch die Spülmaschine benutzbar, aber eben nicht mehr der Toaster und andere Geräte in der Küche. Und ab irgendeinem Status ist das eben für einen Profikoch nicht mehr akzeptabel, in der Küche noch irgendwelche Essen zuzubereiten. Er nimmt also eine andere Küche oder die Küche wird eben komplett verwaist. Und so ist das mit der Wirtschaft eben genauso. Wenn ich Kernunternehmen jetzt kaputt sabotiere, wie das auch bei BASF, Wacker Chemie und so weiter ja jetzt zu sein scheint, dann brechen die übrigen Teile, die diese Kernindustrien unbedingt brauchen, brechen eben auch weg. Und damit müssen wir jetzt rechnen.
Wie können sich denn Unternehmen bzw. Privatpersonen auf diese Auswirkungen vorbereiten bzw. davor schützen? Gibt es überhaupt Möglichkeiten?
Ja, also das eine ist eine defensive Vorbereitung, das andere ist eine aktive Vorbereitung meines Erachtens. Die defensive Vorbereitung ist, dass ich jetzt alle Großveranstaltungen, wo eben die Regierenden es ablehnen, die Bevölkerung wirksam schützen zu können oder zu wollen, dass man die meidet. Das heißt, Großveranstaltungen sind eigentlich eher negativ. Das zweite ist, die Unternehmen müssten sich die kritischen Rohstoffe jetzt zurücklegen. Das heißt, sie müssen zusehen, dass sie das, was sie unbedingt benötigen zum Herstellen ihrer Güter und Dienstleistungen, dass sie das bereitstellen, dass sie da ein Lager zurecht haben, dass sie eben Lieferunterbrechungen oder Lieferverzögerungen eben auch aushalten können. Und der dritte Punkt ist, was die Privaten eben machen können. Sie müssen zusehen, dass sie aus den Geldwerten herauskommen und in die Sachwerte kommen, insbesondere in Gold und Silber. Warum? Weil die Regierenden eben diese katastrophalen Folgen dieses Krieges nicht dadurch begleichen, dass sie eine bessere Politik machen, sondern dass sie die Notenbanken dazu bewegen werden, eben das Ganze mit Geld zuzukippen. Und das bedeutet, dass wir eine brutale Inflation bekommen.
Über den enormen Einfluss von finanzstarken Lobbygruppen auf Politik und Wirtschaft berichtet Eike Hamer im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Ob beim Iran-Krieg, Epstein oder der Corona-Aufarbeitung, auf eins verfolgt für Sie stets die wirklich dringlichen Themen. Doch für unsere Aufklärungsarbeit benötigen wir Ihre Unterstützung. Das Formular dazu finden Sie direkt unter diesem Video. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.